Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Erstmal, und das wird uns die nächsten 20 Minuten beschäftigen, sind wir auch in Frankreich verabredet, und zwar im Südwesten des Landes, im Städtchen Saintes. Saintes liegt, ist eigentlich leicht zu finden, direkt an der Autobahn Poitiers-Bordeaux. Es ist schon eher ein mediterranes Städtchen, liegt am beschaulichen Flüsschen Charente, 26.000 Einwohner. Aber schon vor 1.000 Jahren ist Saintes eine herausgehobene, wie soll man sagen, Relaisstation der deutschen Jakobspilger auf ihrem langen Fußweg nach Santiago de Compostela. Dazu gleich dann auch noch mehr. Aber weit davor ist Saintes auch schon vor 2000 Jahren eine wichtige römische Provinzhauptstadt, so hochrangig wie Mailand, die Metropole Oberitaliens. Saintes nennt sich eine geschichtsträchtige Stadt, aber es gibt zudem hochinteressante historische Vernetzungen nach Deutschland, die aber in Saintes wiederum gar nicht erklärt werden. Diese Hintergründe und Zusammenhänge verstecken sich in den Mauerwerken eines Amphitheaters oder eines römischen Triumphbogens. Also fragen wir zusammen mit Franz Nussbaum. Das ist der, der die Steine zum Reden bringt. Also wir fragen mit Franz Nussbaum die Steine von Saintes. Er erwartet uns an der Charente.
Unser Blick fällt zuerst auf diese Charente. Sie hat etwa die Breite von der Saale hellem Strande in Thüringen. Und wenn wir nun in Medias Res an die Wurzeln von Saintes wollen, müssen wir in das Jahr 58 vor Christus uns eindenken. Da handelt ein Gaius Julius Caesar ein Prokonsulat für Gallien aus. Prokonsulat heißt lapidar, er darf sich das heutige Frankreich und Belgien militärisch unter den Nagel reißen und für sein privates Konto ausbeuten, vom Atlantik bis zur Rheingrenze. Und in diesem Feldzug ist Saintes dann eine der ersten gallorömischen Eroberungen. Und ich habe hier ein paar Seiten mit Quellen dabei. Da lesen wir:
Caesar ist 42 Jahre alt, ist privat hoch verschuldet. Eroberung heißt, er braucht unbedingt die Tributzahlungen, die Steuern der Völker jenseits der Alpen. Caesars Armee umfasst rund 53.000 kriegserprobte Legionäre, dabei auch angeworbene germanische Reiterei und etwa 20.000 Mann Hilfstruppen.
Wer ist Caesar? Der bekannte Historiker und Literaturnobelpreisträger Theodor Mommsen postuliert ihn als Caesar, ein Staatsmann. Andere nennen ihn Alkoholiker, einen Psychopathen. Frage: Kann man Caesars Persönlichkeit auch in Politikern unserer Zeit erkennen? Herr Dr. Christian Ulrich, Sie sind mein kundiger Begleiter. Sie kennen Caesar besser als ich.
Er war in erster Linie auch ein Vabonspieler. Und wir finden in ihm auch die Attitüden typischer Selbstdarsteller. Da heißt es beispielsweise heute America First. Gemeint ist aber primär The President First. Und vor 2000 Jahren war es eben Caesar First. Caesar beschreibt sich ja auch selbst herausgehoben in 7 Bänden in De Bello Gallico, der gallische Krieg.
Nun kann man ja nicht mit nur 60 oder 70.000 Legionären ein großes Land zwischen dem Atlantik bis an die Rheingrenze aufrollen. Der clevere Caesar schickt also den gallischen und den germanischen Stämmen seine Tributunterhändler ins Haus. Die sprechen wahrscheinlich von Schutzgeldern und von Beistand und von Wohlstand in blühenden Landschaften und von Bodenschätzen, die es endlich zu heben gilt.
Caesar sorgt vor allem natürlich, dass die Nordländer wissen, mit welcher militärischen Wucht die römische Armee in wenigen Tagesmärschen deren Haustür eintreten könnte. Es gibt aber auch kaum einen Ausweg vor der Erpressung. Kommen Caesars Emissäre unverrichtet zurück oder kommen sie gar nicht, sind also gekidnappt worden oder werden Verträge nicht eingehalten, dann hat Caesar eigentlich genau das, was er braucht. Dann hat er seine Rechtfertigung, einen gerechten Krieg, einen Bellum Justum zu führen. Und dann haut die geballte Stoßkraft der römischen Berufslegionäre auf diesen einzelnen Stamm nieder. Und er wird mit Stumpf und Stiel ausgerottet und auch versklavt.
Denken wir uns das noch etwas weiter. Die Stammesfürsten, die sich Caesars Grundsteuerabgabe unterwerfen, müssen ja als Pfand einige ihrer Söhne als Edelgeiseln nach Rom schicken. Da werden sie römisch erzogen, Sprache, Bildung, und sie erfahren auch die militärische und auch die kulturelle Überlegenheit dieser Weltmacht. Und sie erleben auch etwas La Dolce Vita, das den Jungs aus den dunklen germanischen Hinterwäldern noch nicht in allen Feinheiten geläufig ist.
Der bekannteste Zögling ist ja Arminius oder später dann Hermann, der dann in seinen Teutoburger Urwald zurückkehrt. Und das folgende Desaster, Varus, ist bekannt.
Zurück zu unserem Sand. Man zahlt den Tribut, der Ort und der Handel blühen auf. Und unser zweiter Blick in diesem Zusammenhang fällt nun hier in die Mulde mit dem römischen Amphitheater. Baubeginn um die Zeitwende Christi Geburt. Das Innere ist noch ganz gut erhalten und drumherum die steinernen Sitzplätze und Logen hören wir den Steinen der Arena zu, wie sie mit uns sprechen. Was könnten Sie uns berichten?
Sie könnten uns berichten von Brot und Spielen und Allotria und auch von den blutigen Vorführungen. Sie reden vielleicht auch von der Haute Volée, die sich wohl eine solch aufwendige Arena leistet. Es ist im Übrigen belegt, dass ältere Legionäre im Ruhestand gerne ihr angehäuftes Vermögen gewinnbringend in solche Arenen anlegten. Die riesige Spielstätte hier wird dann von tausenden Sklaven unter Planung militärischer Bauspezialisten hochgezogen.
Brot und Spiele und Allotria hat hier auch heute mit Kapitalanlage und mit der Größe von Fußballarenen zu tun. Dortmund, München, da heißt es mir san mir, wir kriegen immer die Hütte voll und bei uns kann sich jede selbstgefällige Größe mit Vereinsschal in den Logen ablichten lassen. Oder er kann sich unten als Fußballlegionär im Zweikampf bejubeln lassen. Wir wechseln jetzt den Standort und stehen direkt hier in der Stadtmitte an der Charente. Und hier bewundern wir den römischen Triumphbogen des Germanicus. Zwei hohe Prunkbögen und wieder fragen wir die Steine. Wer ist Germanicus? Und wir lesen.
Nero Claudius Germanicus ist ein militärischer Oberbefehlshaber aus den obersten römischen Familien. Geboren im Jahre 15 vor Christus. Auch sein Vater ist Feldherr und ist der Stiefsohn des Kaisers Augustus. Germanicus wird seinerseits von Kaiser Tiberius adoptiert. Seinen Namen bekommt er als Oberbefehlshaber von Germanien, wo er aufmüpfige Stämme zur Raison bringt. Germanicus ist dann der Vater des späteren Kaisers Caligula. Den kleinen Caligula bringt er mit an den Rhein, in das römische Köln, der größten Colonia, also Kolonie jenseits der Alpen. Das putzige Söhnchen mit römischem Helm und mit Kinderbrustpanzer soll der Liebling der römischen Soldaten gewesen sein. Etwas erwachsener beseitigt Caligula mehrere Brüder. Dann ist er die Nummer eins und steigt im Jahre 37 zum römischen Kaiser auf. 4 Jahre später wird er von seiner Leibgarde ermordet.
Was uns die Steine in Saint nicht alles berichten, wenn man sie mit etwas Neugier befragt. Es sei auch anzumerken, diese doch für deutsche Ohren so fesselnde antike Vernetzung, die sind leider hier in den Führungen nicht zu erfahren. Bleiben wir wegen Germanicus noch etwas in Köln. Der Feldherr ist auch der Vater der Agrippina. Seine Tochter wird in Köln geboren.
Mit 13 Jahren wird also die Agrippina, familiär natürlich bestens protegiert, in Rom verheiratet. Das Mädchen aus Köln wird dann die Mutter des späteren Kaisers Nero. Und sie wird in einer weiteren Ehe mit dem Kaiser Claudius verheiratet. Und so wird sie dann sogar Kaiserin des Römischen Reiches. Und Agrippina verfügt im Jahre 50 nach Christus, dass ihr Geburtsort Köln mit dem Zusatz Colonia Agrippinensis geführt wird. Köln war auch zudem eine beliebte Bleibe vieler römischer Legionärsveteranen.
Und wir lesen,
Agrippina gilt deshalb auch als die Stadtgründerin von Colonia Agrippinensis, aber sie hat auch eine dunkle Seite.
Dann liegt das daran, dass die Agrippina ihren Gatten und gleichzeitig leiblichen Onkel Claudius mit Gift beseitigt. Das erleichtert ihr dann, den Sohn Nero auf den Kaiserstuhl zu platzieren. In einem, wie schon gesagt, doch eher kriminellen Slalom, wo kräftig mit den Ellenbogen ausgekeilt wurde. Und nachdem Nero stabil auf seinem Thron sitzt, dann lässt er sich wiederum seine fürsorgliche Mom entledigen. Ausrufezeichen. Also wenn man die römische Geschichte so durchblättert, ist wohl dieses politische Killergehen jedem mit Machtansprüchen auf dieses römische Weltreich in die Wiege gelegt worden.
Wir bleiben bei den Steinen von Saint und wenden uns nun den Kirchenbauten der Jakobspilgerbewegung zu. Vom Vatikan wird um das Jahr 1000 nach Christus herum über die Kanzeln des Abendlandes verkündet, in Nordwestspanien ist das Grab des heiligen Apostels Jakobus aufgefunden worden. Und wieder fragen wir die Steine dieser Hauptpilgerkirche Saint-Eutrope. Wer ist Jakobus, Herr Ulrich?
Zu dem Apostel Jakobus, der Ältere, gibt es nur wenig Fakten, dafür aber Dutzende Legenden. Legende 1, der Apostel aus dem engsten Kreise Jesu soll in Spanien gepredigt haben. In einem doch zeitlichen Gegensatz dazu steht, Jakobus ist im Jahre 44 nach Christus, also 11 Jahre nach Jesu Kreuzigung in Jerusalem, mit dem Schwert enthauptet worden. Ob er vorher in Spanien war, ist vage. Die zweite Legende ist geradezu abenteuerlich verwegen. Nach der Enthauptung legen seine Jünger den Korpus auf ein Schiff ohne Besatzung. Und dieses führungslose Schiff sei dann selbstständig quer durch das Mittelmeer, dann durch die Enge von Gibraltar, die Ecke rum, vorbei an Portugal, ungesteuert bis nach Galizien am Atlantik in Nordwestspanien getrieben. In einer weiteren Legende heißt es, irgendwann, 900 Jahre später, wird im Nordwesten Spaniens ein großer, wunderlicher und auch tagsüber leuchtender Stein gefunden. Unter diesem Stein findet man Gebeine. Ob es sich dabei um den heiligen Jakobus handelt, kann nie belegt werden, ist aber auch nie in Frage gestellt worden. Martin Luther spottet, die Knochen hätten auch von einem Hund sein können. Diese Gebeine unter dem Stein sind aber aus katholischer Sicht ein Reliquienfund.
Beim eifrigen Reliquienboom von damals tue ich mich selber ein bisschen schwer. Beispielsweise auch mit dem Kleid der Maria, das sie bei der Geburt im Stall getragen haben soll. Dieses heilige Kleid wird heute, 2000 Jahre später, immer noch alle 7 Jahre bei einer Heiligtumsfahrt in Aachen bepilgert. Auch mit einer gewissen kirchlichen Geschäftstüchtigkeit. Pilger bringen Geld. Oder ein anderes Beispiel, irgendwo in Süditalien wird inbrünstig ein bisschen Vorhaut aus der Beschneidung Jesu verehrt. Geht's noch? Ist das glaubwürdig?
Vielleicht auch zur Verständlichkeit von Legende. Erst in der Zeit der spanischen Besetzung durch die Mauren aus dem Morgenland, also im Zuge der sogenannten arabischen Expansion, da sollen dann unbekannte Mönche eine unbestimmte Reliquie in Sicherheit gebracht haben. Gegen ein Jakobusgrab spräche, in dieser Zeit, der Zeit der katholischen Westgoten. Die Westgoten aus der Völkerwanderung, die beherrschen Spanien von 475 bis 710, also rund 250 Jahre lang. In dieser Epoche ist nichts von einer Jakobus-Reliquie auf spanischem Boden bekannt.
Und über die Fundstelle der Gebeine des Jakobus wird dann eine Kathedrale gebaut. Und so folgt letztlich jetzt die Legende Jakobs Krönung. Ich habe hier eine kleine Kopie von einem Gemälde. Darauf ist der enthauptete Jakobus wieder lebendig auferstanden. Sein Kopf ist wieder auf der Schulter, darüber trägt er seinen Helm und er kämpft in Rüstung und mit Schwert gegen die ungläubigen Araber und Mauren. Und dazu gibt es 2 Antworten. Zitat:
Alle Legenden in Bezug auf Santiago werden in der Forschung als nicht glaubwürdig betrachtet. Hingegen stellt das Erzbistum Santiago die Echtheit des Grabes als Tatsache dar.
Was nun, Harpe Kerkeling? Dumm gelaufen? Damit will ich nicht den Jakobspilger und auch nicht den Künstler Kerkeling runtermachen. Deswegen konzentrieren wir uns ab hier nur noch auf die deutsche Jakobspilgerbewegung in Bezug auf Sand. Bitte, Herr Dr. Ulrich.
Sand hat sich damals ganz bewusst auf das Pilgergeschäft eingerichtet. Zuvor hatte die Stadt ein paar düstere Jahre. Überfälle und Plünderung durch die Westgoten, dann auch durch die Sarazenen, die von Spanien aus über die Pyrenäen ausschwärmen. Stichwort ist da die berühmte Schlacht bei Poitiers. Denen folgen später die plündernden Normannen per Schiff die Charente hoch.
Also so kommt die Pilgerbewegung nach Spanien dem heruntergekommenen Sand gerade recht. Es werden 2 große Gotteshäuser erbaut.
Wenn also Pilger im Mittelalter, beispielsweise aus Köln, in Sand ankommen, haben sie schon rund 880 Kilometer in 2 bis 3 Monaten in den Beinen. Aber sie wissen kaum, dass sie noch insgesamt, also noch 2/3 des harten Weges vor sich haben.
Auf Sand bezogen. Wer ist denn Pilger und wieso kommen sie hier vorbei?
Die Pilgrims von damals haben eine Art Reiseführer dabei, also wenn sie den als Analphabeten lesen können. Von Köln über Tours nach Saint und Spanien. Der Reiseführer preist nur Orte mit hoher Reliquiendichte an. Wer war also Pilger? Man muss es nicht nur spirituell sehen. Man nannte sie auch die Vagabunden Gottes. Das sind damals auch Hütchenspieler, Tippelbrüder, Entertainer, Musiker unterwegs, die abends in den Pilgerlagern würfeln oder aufspielen. Wir sind ja hier auch in Aquitanien, damals auch das Land der Troubadoure, die wunderschöne, schmachtende Liebeslieder zupfen und singen. Unterwegs sind auch Kindlein gezeugt worden.
Und was ist mit der Weltuntergangsstimmung, von der berichtet wird?
Die wurde in den damaligen Irrungen und Wirrungen, in Kriegen gegen Ketzer und in Kreuzzügen an das Grab in Jerusalem von den Kanzeln gepredigt und in düsteren Bildern prophezeit. Die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch des Neuen Testaments, die droht, niemand entgeht dem letzten Gericht. Untergangsstimmung gibt es auch wegen der Mauren, den dunkelhäutigen Gottlosen, die das heilige Spanien der Kirche entrissen haben.
War die Pilgerei im heutigen Sprachgebrauch eine Medienschlacht von der Verkündigungskanzel? Und so pilgern also die Abendländer wie eine Art Demo Gottes. Das vorgegebene Motto der Pilger lautet: Der Weg an das Jakobsgrab gehört uns. Und wer als Pilger erschöpft oder krank am Wege liegen bleibt, sinkt in Gottes Arme. Amen.
Diese Frömmigkeit muss aber in Saint kein Trübsalblasen auslösen. Die Blasen der Pilger, die müssen ja jeden Abend geöffnet werden. Saint grenzt zudem an die Weinlagen von Cognac. Da wird natürlich auch getrunken. Getrunken, um das schmerzliche Öffnen der Blasen ertragen zu können. Aber ansonsten muss es in Saint für die deutschen Pilger spirituell gewummert haben. Zwei Kathedralen und die örtlichen Führer, die geleiten die Wallfahrer in Prozessionen so ausgetüftelt vorbei an frommen Sehenswürdigkeiten, dass nirgendwo ein Stau oder ein Abfall der übersinnlichen Stimmung entstehen soll. So werden alle an den aufgestellten Anbetungsfiguren, an den Reliquien, an den wertvollen Schreinen vorbeigeführt. Sie bekommen reichlich Segnungen, sie können ihre Sünden beichten, in welcher Sprache auch immer. Sie können Kerzen kaufen, anzünden, können Spenden einwerfen, sie können etwas erleben, vielleicht ein Wunder. Ein Lama wirft die Krücken weg, einem Besessenen wird auf offener Straße der Teufel ausgetrieben. Das mag vielleicht inszeniert worden sein. Es ist ein Drang nach einer übersinnlichen Daseinserhöhung.
Ich muss inständig glauben. Und das Wort Glauben löst mit jedem seiner 7 Buchstaben bei mir ein Grauen aus. Hätte ich in jener absolutistisch gottgläubigen Zeit leben können? Der Mensch, der das alles nicht glauben wollte, dem wurde der Prozess gemacht. Er wurde gefoltert. Ihm wurde bei lebendigem Leib die Gebeine herausgerissen. Und der Klerus steht in vorderer Reihe mit dabei.
Ich habe hier ein altes Pilgerbüchlein über Glauben und auch Gottvertrauen dabei. Beispielsweise bei der gefährlichen Überfahrt über den breiten Fluss der Gironde. Das ist hier so 25 Kilometer von Saint entfernt, also damals nur eine Tagesetappe. Zitat:
Wer eine Barke mit zu vielen Pilgern besteigt, sei gewarnt. Viele kentern in der Gironde. Darauf warten die Schiffsknechte nur und bemächtigen sich der Habe der Ertrunkenen.
Und weiter wird hier beschrieben, wie eine Pilgerin aus Köln, die hilflos in den hohen Wellen der Gironde treibt, in ihrem Gottvertrauen ihren heiligen Kölner Erzbischof Anno anruft. Und der Heilige erscheint ihr persönlich und raffte sie aus den gurgelnden Strudeln.
Es erinnert an die Rettung heutiger Bootsflüchtlinge. Sie kennen zwar nicht den Anno von Köln, so rufen sie die deutsche Kapitänin Carola Rakete an.
Es kommt schätzungsweise von 3 Pilgern, die losgezogen sind, nur einer nach Jahren in die Heimat zurück. Hin und zurück mehr als 5200 Kilometer Wallfahrerlotterie.
Zurück nach Saint. Wir müssen unbedingt noch über die Abtei der Damen sprechen. Diese große Klosteranlage steht hier jenseits der Charente. Ein reiches Damenstift mit einer hochadligen Äbtissin. Es heißt, das Vermögen, das die adligen Stiftsdamen ins Kloster einbringen, wird auch geschäftlich in der Pilgerbewegung quasi in einer Art 4-Sterne-Hotel angelegt.
Wir müssen differenzieren. Es gibt den einfachen Pilger, der abends mit einem Strohsack und mit einem kostenlosen Pilgersüppchen und einer Kante Brot in der Pilgerherberge versorgt wird. Aber es gibt dann auch den vermögenden 4-Sterne-Pilger, der mit Gefolge und mit Pferden und Kutsche in der Abtei der Damen absteigt. Und wer es ganz dicke hat, der pilgert nicht mal selbst zum Abbau seiner Sündenlast. Er überlässt das einem Berufspilger, der dann in dessen Namen die Strecke ablatscht. Der bekommt hin und zurück, dann nach 5200 Kilometer, ein Honorar plus Spesen.
Es ist nahe am Atlashandel, wo versprochen wird, dass die Himmlischen die bekannteste Sündenkartei der Deutschen in Flensburg zusammenstreichen.
Da mag Martin Luther recht haben. Gottes Heil kann man nicht durch Ablassbriefe oder Pilgerkilometer erkaufen. Nachdem Happe Kerkeling und auch die Bundeskanzlerin am Jakobsweg gesichtet worden sind, das mag den Pilgerboom anregen. Man kann sich mittlerweile seine Jakobspilgertour all-inclusive buchen.
Und die Steine von Saint haben alle Zeit, bis wieder jemand bei ihnen anklopft und um Auskunft anfragt. Sie haben uns was zu sagen.
Naja, und was die uns nicht alles zu berichten haben. Danke für diese Geschichtsstunde an Franz Nussbaum. Und Sie können ja, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, das Manuskript dieser Geschichte mitnehmen. Und Sie biegen dann, wenn Sie dort unterwegs sind, von der Autobahnabfahrt Saint ab und folgen einfach Ihren eigenen Routen quer durch dieses Städtchen. Oder Sie fragen die Steine des Triumphbogens nach Germanicus. Und noch eine Bemerkung zum Mädchen Agrippina aus Köln, Kaiserin des Römischen Reiches. Agrippina tritt im heutigen Kölner Dreigestirn, das nennt sich so, zusammen mit Prinz und Bauer als Jungfrau auf. Sie trägt ein kaiserliches römisches Prunkgewand. Tausendmal fotografiert in der Session, aber kaum jemand hat den Bezug zum römischen Gewand und zu der Krone der kölnischen Jungfrau bisher auf den Punkt gebracht.